Da frage ich mich natürlich auch, müssen wir Fahrradwege in Peru finanzieren? Müssen wir den Indern, China, müssen wir Entwicklungshilfe zahlen? Nein, das müssen wir nicht. Und da muss man den Rotstift nehmen und streichen, nicht streichen, nicht streichen.
Ja, er ist wohl das bekannteste Börsengesicht auf dem Frankfurter Börsenparkett. Und daher freue ich mich umso mehr, dass er heute wieder Zeit für uns gefunden hat. Ich freue mich, Robert Halber, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, begrüßen zu dürfen. Hallo Robert, schön, dass du bei uns bist.
Lieber Sebastian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme immer sehr gerne zu dir.
Ja, ganz frisch eigentlich noch eingetroffen, kann man sagen, am Mittwoch zumindest, der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Da weiß der Markt anscheinend nicht so recht, was er mit den Aussagen anfangen soll. Wie ordnest du die jüngsten Statements von Fed-Chef Jerome Powell ein?
Was die Notenbankpolitik angeht, nicht nur der EZB, auch der US-Notenbank, muss man zwischen den Zeilen lesen. Das ist ganz entscheidend. Man kann enttäuscht sein, man kann aber auch freudig erregt sein, weil es ja keine weitere Zinserhöhung gibt. Aber für mich ist klar, selbst wenn in diesem Jahr die Zinsen nicht gesenkt würden, und das glaube ich nicht, denke nach wie vor, es werden zwei Zinssenkungen sein, müssen wir uns vor Augen führen, dass die Inflationsbekämpfung ja nicht wirklich restriktiv und hart gemacht wird. Auf der einen Seite ist die Inflationsrate in Amerika geschönt, wenn man sie fairer messen würde, eine Kaufhäufigkeit für Produkte und Dienstleistungen wäre sie höher. Und solange nach wie vor auch darüber nachgedacht wird, dass man die Liquiditätsverknappung ja zurückführt, kann ich von wahrer Inflationsbekämpfung nicht ausgehen. Nein, ich glaube, lieber Sebastian, ich glaube, die US-Notenbank hat sich damit abgefunden, dass die Inflation höher bleiben wird, ohne weiter restriktiv zu sein. Und das darf man natürlich auch sagen, eine Inflation, die höher ist als offiziell, hilft natürlich auch bei der Schuldenbegrenzung. Sie frisst sie einfach auf.
Hat da wirklich der eine oder andere Marktteilnehmer wirklich befürchtet, dass dann nochmal eine Zinserhöhung kommt? Das war mir jetzt wirklich neu. Ich habe es auch gelesen in den Medien, dass das anscheinend so war, dass da wirklich, Jerome Powell hat natürlich auch nochmal ganz klar gesagt, eine Zinserhöhung wird es nicht sein, aber hat da wirklich jemand ernsthaft damit gerechnet, dass dann nochmal ein Zinsschritt nach oben kommen könnte?
Ja, es gibt ja immer offiziell, die meinen, sie müssten sich nochmal etwas produzieren. Ich sage das in der Händlersprache so. Jeden Tag wird eine andere Sau über das Börsenparkett gejagt und es gibt Tage, da ist die Börse ein richtiger Schweinestall. Nein, ich denke mir, eine US-Notenbank kann jetzt nicht mehr die Zinsen erhöhen. Das rappelt an ihrer, das knabbert an ihrer Glaubwürdigkeit. Er sagt ja selbst, der Herr Powell, dass die Zinsen ja restriktiv sind. Restriktiv in Anführungszeichen, wie gesagt, die Inflation ist höher als offiziell ausgewiesen. Aber da jetzt noch einen draufzusetzen, nein, das wird die Glaubwürdigkeit sicherlich sehr beschädigen. Und dann würde man natürlich sagen, jetzt mischen sie sich auch noch im US-Wahlkampf ein. Also von daher, da wird nichts kommen. Es bleibt jetzt so, wie es ist. Es wird dann länger dauern, bis gesenkt wird, aber es wird gesenkt werden. Und das Schöne ist ja, lieber Sebastian, die Märkte haben sich eigentlich daran gewöhnt und gehen davon aus, naja, also früher, später kommen dann doch die Zinssenkungen und anscheinend laufen die Börsen ja auch ohne diese Zinssenkungsfantasie, weil die Konjunktur vermutlich besser reinkommt als gedacht.
Ja, Fakt ist, eine Zinssenkung jetzt im Juni schon scheint erstmal vom Tisch zu sein, zumindest bei der US-Notenbank. Gilt es auch für die EZB, Europäische Zentralbank?
Nein, die letzte EZB-Sitzung betrachtet hat, und ich glaube, da muss man nicht zwischen den Zeilen lesen. Die Äußerungen von Christine Lagarde, der EZB-Präsidentin, waren klar. Im Juni kommt die erste Zinssenkung. Es werden dann bis zu drei weitere folgen. Wir haben ja eine ganz andere wirtschaftliche Verfassung. Amerika läuft ja deutlich besser, auch wenn die letzte Quartalswachstumsrate nicht mehr so toll war. Aber Amerika läuft einfach besser, weil einfach viel mehr Wirtschaftspolitik gemacht wird als bei uns in Europa und leider auch in Deutschland. Also von daher brauchen wir diese Zinssenkung, denkt man, um damit die Wirtschaft, die Kultur anzuschieben. Und wir haben natürlich auch im Gegensatz zu Amerika das Problem, Europa muss ja irgendwie zusammengehalten werden. Und die Physiker unter uns kennen das, der Neutronenkit, um das zu schaffen, um es zusammenzuhalten, sind natürlich dann auch möglichst günstige Zinsen. Und von daher wird die EZB, das hat sie so nicht vorgehabt. Sie hat immer gedacht, sie würde quasi nach der US-Notenbank anfangen, die Zinsen zu senken. Aber jetzt muss sie doch eben zuerst damit beginnen. Okay, sowas ist halt dann die Konsequenz einer nicht glücklichen europäischen Wirtschaftspolitik.
Ja. Da scheint es ja auch zumindest jetzt auch wirklich Spielraum für Zinssenkungen zu geben, wenn man die Euro-Inflationsrate betrachtet. Die liegt ja schon wirklich nahe bei dem Inflationsziel der EZB von 2%. Anders in den USA, hast du angesprochen, da zeigt sich doch hartnäckiger die Inflation jetzt als zunächst angenommen. Wie schätzt du denn die Gefahr jetzt ein, dass da die Inflationsraten doch vielleicht nochmal ja, in den nächsten Monaten ansteigen könnten? Das hältst du eher für unwahrscheinlich, wenn du sagst, okay, die kommt jetzt schon mal, die Zinssenkung im Juni.
Ja, natürlich muss sie jetzt ist auch machen. Die muss jetzt machen, die Frau Lagarde für die EZB die Zins senken, weil in der Tat du hast recht. Wenn man sich die Lohnsteigerungen anschaut, wenn man sich anschaut, dass die Welt ja nun deutlich auch mit Schulden machen, mit Ausgabenprogrammen die Konjunktur schmieren möchte, dann hat das logischerweise auch Auswirkungen auf die Inflation. Wenn die Wirtschaft, dann läuft die Weltwirtschaft, davon gehe ich ja aus, dann werden auch die Rohstoffpreise eher teurer werden. Also von daher muss man zunächst mal sagen, also diese Hosianna-Entwicklung, die wir ja fast 40 Jahre hatten, dass die Inflation de facto gar nicht da war, die ist endgültig vorbei und wird nicht wiederkommen. Aber man muss auch mit mehr Inflation leben. Da aber die Strukturdefizite in den Ländern, gerade in Europa, so groß sind, kann man keine reine Inflationsbekämpfung mehr machen, wie das früher noch ein Karl-Otto Pöhl bei der Bundesbank gemacht hat oder ein Paul Volcker bei der US-Notenbank. Also muss man sich immer ja, Alibis überlegen und dann sagt man dann, ja, die Inflation ist ja dort, ist ja nicht mehr so hoch, wie sie mal gewesen ist. Also können wir was machen. Ich spreche jetzt für den Euroraum, bei mir läuft die Konjunktur ja besser. Also von daher ist eben damit das Alibi dann auch da. Und du hast dich vollkommen recht. Im Augenblick kann man ja sagen, die EZB kann auch vorbrechen, weil bei uns die Inflationsrate, die auch geschönt ist, das muss man auch sagen, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein. Ich glaube nicht, dass man mit den Inflationsraten in Europa überleben kann. Es sei denn, lieber Sebastian, man lebt von Luft und Liebe. Das ist aber wahrscheinlich auszuschließen. Ja, also, aber das Alibi muss man jetzt nutzen, sondern man jetzt auch die Zinsen senken. Später wird es vielleicht schwieriger werden. Also, kurzum, wir müssen uns als Anleger definitiv darauf einstellen, dass die Inflation höher ist. Und hier direkt mal ein Tritt ins Schienbein. Was die Zinsanlagen angeht, Zinssparen ist dann nicht die glücklichste Anlageform außerhalb einer gewissen Liquiditätsreserve, gerade was das geldmarktnahe Sparen angeht, denn die Inflation frisst den Zins auf. Und er kommt ja runter, und er kommt ja sogar runter, wenn gesenkt wird.
Ja, interessante Anlagemöglichkeiten, kommen gleich noch im Laufe der Sendung zu sprechen. Schauen wir noch mal auf das Thema Inflation. Da hängt ja auch viel von der weiteren Entwicklung in Nahost ab. Der befürchtete Flächenbrand jetzt, der ist ja zum Glück bislang ausgeblieben. Ja, gut, ist natürlich schon eine heiße Kiste da mit dem Angriff von Iran auf Israel zwischenzeitlich. Wie jetzt Israel wieder reagieren wird, bleibt abzuwarten. Aber der Ölpreis zuletzt wieder ein bisschen nachgegeben. Das deuten jetzt manche auch als Entspannungssignal. Wie schätzt du da die aktuelle Lage im Moment ein?
Natürlich verkauft sich das den Medien sehr gut, dass man da einen neuen Konfliktherd hat. Wir wissen ja, gewisse Medien leben ja von Klicks und Quoten, aber wenn man das Ganze mal runterbricht und zwischen den Zeilen liest, das ist so die Botschaft, wie man die Märkte einschätzen sollte, das habe ich auch in der Zinspolitik schon gesagt, zwischen den Zeilen lesen, es hat keiner ein Interesse daran, an einer Eskalation. Mindestens nicht die Großmächte, dass einige, ich sage das in meiner rheinischen Sprache sehr offen, dass da unten einige Bekloppte gibt, das ist klar, aber diese Bekloppten werden nicht die Oberhand gewinnen. Man kann es so verkaufen, die Amerikaner sind absolut kriegsmüde. Die haben null Bock, um sozusagen klar zu sagen, auf eine weitere Eskalation, militärische Intervention. Auch im Wahlkampf ist das ja kein Thema, man will das einfach nicht mehr. Die Chinesen haben Angst, dass ihre Seewege, die beziehen ja Öl und Gas aus dem Iran, blockiert werden. Die Europäer haben auch keine Lust an einer größeren Eskalation. Und vielleicht sehr wichtig, der Trumpf, die Saudis, die wollen ja, weil sie ja in Dekaden denken und natürlich auch wissen, irgendwann mit dem Öl ist das natürlich zu Ende oder zumindest eingeschränkt. Die wollen ja einen Wirtschaftsstandort haben, der sehr stabil ist. Und da kann man keine Bombenstimmung gebrauchen, denn dann investiert niemand in Saudi-Arabien. Die wollen Ruhe haben. Und ich glaube auch die US-Regierung, egal wer uns demnächst regieren wird, Herr Biden oder Herr Trump, wird den Saudis sagen, wir werten euch geopolitisch auf, haltet ihr uns unten, die Seewege offen, bekämpft ihr die Houthi-Rebellen oder wer immer da meint, der müsste Krach machen und damit ist allen dann geholfen. Und du sagst es vollkommen richtig, der Ölpreis deutet an, wir haben ja andere Krisen schon in den vergangenen Jahrzehnten mitgemacht, da brennt im Augenblick nichts an. Also von daher gehe ich davon aus, dass kein Flächenbrand wird, auch wenn der Konflikt natürlich Iran, Israel, wahrscheinlich so lange bestehen wird. Ja, noch lange bestehen wird, leider.
Ja, auch China dürfte ja kein Interesse daran haben, die Handelsbeziehungen da einbrechen zu lassen. Und die werden da auch schon ein Stück weit Einfluss nehmen auf den Iran, haben ja einen guten
Ja, ich habe es
Einfluss.
gesagt. Und China ist ja, Peking ist ja der Verbündete von Teheran. Und die werden Druck ausüben. Und das Schöne ist ja, da die chinesische Wirtschaft nicht rundläuft von der Binnenkonjunktur, weil der Immobiliensektor ja immer noch große Probleme hat, der fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Die Chinesen brauchen den Export. Und auch gerade den Export mit Europa und mit den USA. Und die wollen überhaupt nicht, dass da jetzt etwas einbricht. Sie brauchen jetzt wirklich die Unterstützung. Denn auch das darf man zwischen den Zeilen sagen. Die kolportierte Wachstumsrate, ja, okay. Wie kann man glauben, wenn man mit Nachnamen Pinocchio heißt, sonst nicht?
Schauen wir auf die Unternehmenskennzahlen, da läuft ja auch die Bilanzsaison schon auf Hochtouren. Was da bislang reingekommen ist, hat dich das positiv stimmen lassen oder welches Fazit kannst du da ziehen im Moment?
Ja, ich bin ein Abkömmling der rheinischen Landwirtschaft. Ich kann es so ausdrücken, die Spreu trennt sich vom Weizen. Ja, die Guten sozusagen ins Depötchen, die Schlechten ins Kröpfchen, um es märchenhaft auszudrücken auch. Es muss geliefert werden und wenn nicht geliefert wird, wird abgestraft. Aber offensichtlich wird da nicht massiv abgestraft. Man sagt nur, wir müssen euch mal Flur bereinigen und dann geht es dann doch offensichtlich mehr nach oben. Aber die Werte, die gut abliefern, die nachhaltig sagen, das funktioniert, das ist in Ordnung. Wir haben ja gerade im Hightech-Sektor gesehen, dass die Werte auch schon mal negativ berichtet haben, die sagen, nee, negativ abgestraft wurden, die sagen, wir müssen sehr viel in KI investieren. Aber es ist ja Zukunftsinvestition. Das wird ja nicht in die Kegelclub-Touren, was weiß ich, in die Mojave-Wüste bezahlt, sondern das wird ja, der Zukunft kommt es ja zugute und das längerfristig dann auch für diese Werte wieder positiv. Genauso ist auch im zyklischen, kultursensiblen Bereich. Ich sehe aber durchaus bei einigen Werten dann auch eben, dass im Ausblick schon etwas versöhnlicher werden, dass sie auch die Zinssenkungsfanta, dass sie da im Kopf haben. Und ich mag ja auch die sehr kleinen Werte, auch gerade beim Russell 2000. Wie werde ich davon profitieren, dass natürlich die Konjunkturmaßnahmen, egal wer Amerika demnächst regiert, noch weiter ausgefahren werden. Es geht auch darum, dass man den Erzfeind, den Konkurrenten China klein hält und dann die Wirtschaft stabilisiert. Also findet ja eine massive Reindustrialisierung in Amerika statt.
Also, du setzt auch weiterhin auf die zyklischen Werte, hast du ja schon beim letzten Mal gemeint, das ist ja schon wieder 6 Monate her. Ich glaube, Anfang November war das, da war die Kursrallye eigentlich so am Beginn, sag ich mal, mit den Zinssenkungsfantasien. Zyklische Werte, da gehören auch die deutschen Automobilhersteller dazu. Da scheint sich die Lage zumindest ein bisschen aufzuhellen, wenn man jetzt die jüngsten Ifo-Daten betrachtet. Sind jetzt BMW, Daimler, Volkswagen auf dem aktuellen Niveau für dich ein Kauf?
Also entscheidend ist natürlich immer, die Premium-Klasse hat es ja immer einfacher, weil Legendenhaftigkeit wird ja gerne gekauft. Die Massenmarkthersteller haben es immer schwieriger. Ich hoffe einfach jetzt mal wirtschaftspolitisch, dass man nicht nur auf die E-Mobilität setzt. Offensichtlich gibt es ja genügend Länder, Chinesen, Japaner, Koreaner und Amerikaner, die auch dem Verbrennermotor hier noch eine Zukunft geben wollen mit dann Soft Fuels, also diese umweltfreundlichen umweltfreundlicheren Brennstoffen, das sollten wir auch machen. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man ein Land, das ja mit Verbrennermotoren groß geworden ist, in Deutschland, dass man das einfach relativ stark abschneidet. Ja, es wäre genauso, als würde Casanova sich selbst kastrieren. Ich hoffe, dass wir da zurückkommen und dann bin ich auch für den Massenmarkt, für die Massenmarkthersteller in Europa auch generell auch in Europa, nicht nur in Deutschland, dann wieder positiv. Da müssen wir wieder hinkommen. Aber auch das ist klar, Sebastian, die Konkurrenz schläft nicht und die Chinesen sind stark. Mach uns bitte nichts vor. Ich kann immer wieder wiederholen, ein Kollege von mir, der die Automobile primär analytisch macht, der sich auch die Autos anschaut und sich reinsetzt und schaut, was die können. Die sind nicht schlecht. Die sind überhaupt nicht schlecht. Also wir müssen uns noch mehr anstrengen. Da sind wir wieder bei den deutschen Wirtschaftstugenden, die ich ja gerne anbringe, um hier die Innovation auch weiter von deutscher Seite nach vorne zu tragen, weil wir sind nicht mehr alleine auf dem Automobilplaneten. Es gibt viele.
Also, da habe ich doch noch ein bisschen Zurückhaltung durch. Da müssen sich noch einige Rahmenbedingungen noch ein bisschen noch weiter aufhellen für dich. Wie schaut es da aus? Dividenden auf jeden Fall attraktiv bei den Autobauern. Ist ja Dividendenhochsaison auch jetzt im Mai im DAX. Gut, die Hälfte der DAX 40 Unternehmen lädt da ihre Aktionärinnen und Aktionäre zur Hauptversammlung. Wer ist da für dich im Moment einen Blick wert, was Dividendenrendite, aber auch eben Chance auf weitere Kursgewinne angeht?
Ja, also die Dividendensaison ist ja sehr ansprechend. Also ich komme nicht mehr aus dem Schmunzeln raus. Ich setze ja auch auf Dividendenwerte und freue mich natürlich, wenn ich dann in meinem Depot sehe, dass da was dazugekommen ist. Und das Schöne ist ja auch, dass dividendenstarke Titel, dass die auch kursstabiler sind. Jetzt könnte man argumentieren, naja, hast du die Dividende gezahlt, da gibt es einen Abschlag. Ja, das ist richtig. Aber im Grunde genommen sieht man ja diese Stabilität, wenn die Werte eben aus dem zyklischen Bereich kommen, wo man sagt, naja, die werden ja wahrscheinlich aufgrund ihrer günstigen Bewertung dann profitieren, dann hätte ich es kein Problem, überhaupt kein Problem, weiter auf diese Werte zu setzen. Man muss eben eine Story erzählen können über den Einzelwert. Man muss morgens 2 Uhr nachts geweckt werden können und gefragt werden, Herr X, Frau Y, was ist die Story beim Wert X? Und wenn das der Fall ist, dann sollte man die Aussicht nehmen.
MDAX, SDAX, da scheint es noch ein bisschen Nachholpotenzial zu geben, oder? Wenn man jetzt die
Aber
Entwicklung
kräftig
vergleicht
ist
im
auch.
DAX.
Wir haben ja gerade im MDAX, wenn ich einfach mal eine Chart sehe, wo ich den MDAX gegen DAX laufen lasse, der ist ja zusammengebrochen wie Neubauten, sage ich mal, die zusammenbrechen, ja, die nicht ordentlich eine Statik haben. Aber es gibt keine Einbahnstraße an der Börse, Sebastian. Irgendwann ist auch mal unten. Und wenn die Weltkonjunktur sich dann belebt, dann werden wir auch sehen, dass gerade auch die deutschen Zykliker aus dem MDAX oder aus dem SDAX, dass die auch Aufholpotenzial haben. Wir wollen ja nicht vergessen, dass der MDAX ja den DAX jahrelang outperformt hat, ja. Es reicht ja schon, dass man einfach mal diese Underperformance, die auch schon mal angetestet wurde, dass er die beendet, dass die fortgesetzt wird, weil einfach die Weltkultur besser läuft. Und das muss man immer wieder sagen, auch wenn es langweilig ist, ist mittlerweile aus meinem Mund, die deutschen Zykliker aus der zweiten Reihe, ja, die sind nicht gleichzusetzen mit einer Politik in Berlin. Die sind weltweit tätig. Die gehen gerne nach Amerika, nach Asien. Die nutzen eben diese entsprechenden Standortqualitäten woanders aus. Ja, und wenn wir das hier zu bieten haben, dann sind wir eben in die Röhre national von der Standortpolitik. Aber für die Werte heißt das nichts Negatives. Sie machen gute Umsätze, sie machen gute Gewinne. Und solange es da, sie eben auf dem deutschen Kurszettel stehen, an deutschen Börsen notiert sind, muss man sie eben haben. Wie schön wäre es, wenn wir. Und das sage ich regelmäßig und stimmt auch, wenn so mancher Politiker die Karl-Marx-Bettwäsche durch die vernünftige Erde setzen.
Ja, da hast du schon beim letzten Mal kein gutes Haar in der Wirtschaftspolitik gelassen. Gut, jetzt gab es Wachstumschancengesetz. Das scheint doch ein bisschen zumindest, ja, Umdenken würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen mehr Bewegung reinzukommen in das Thema, auch Bürokratieabbau. Wieder zurück zum Leistungsprinzip, hattest du letztes Mal schon gemeint. Gibt es da ein bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels für dich jetzt oder ist es
Also,
immer noch katastrophal
ich
wie
denke
vor
zumindest,
6 Jahren?
mancher, der ideologisch unterwegs ist, merkt, dass Ideologie, wenn sie keine Lösung ist, man drüber nachdenkt. Ich sehe aber nicht diesen großen Umschwung, dass man sagt, jetzt müssen wir was machen. Ich kann das vergleichen mit, es wie beim Abnehmen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Nein, der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Wichtig ist, dass man sagt, was müssen wir tun, um dort wieder hinzukommen? Das ist nach wie vor das Thema Planungssicherheit, Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen, eine Innovation, die gemacht wird. Einfach mal auch sich dann in der Ampel, wo man sich ja nicht einigt. Grün und Gelb sind sich ja nicht einig. Die vermischen sich nicht wie Öl und Wasser. Auch das muss man wiederholen, immer sagen. Ich denke mir, Schuldenbremse. Die kann man auch mal aufgeben, wenn man sagt, okay, aber bitte nicht, dass man das Geld dann wieder für irgendwelche einen Schnickschnack ausgibt, das Geld darf nur für die Standortqualitäten aufgewendet werden und vor allen Dingen verwendet werden. Und vor allen Dingen, der Staat sollte nicht entscheiden, welches Unternehmen welche Summe bekommt. Denn dann haben wir wieder diese Politik, wo es dann staatstragend gemacht wird. Nein, das sollte wirklich der Unternehmerlandschaft zugutekommen. Ich bin ein großer Freund von Sonderabschreibungen, ja. Wenn man einfach nochmal in die Geschichte geht, Ostdeutschland, den Immobiliensektor, den hat man auch stabilisiert, indem man Sonderabschreibungen hatte. Warum kann man nicht mal sagen, es gibt Sonderabschreibungen in Deutschland, wenn man hier investiert? Einfach mal, und dafür kann man auch Schulden machen, weil das sind gute Schulden. Die Welt macht es ja auch. Ist ja nicht so, wir können es ja nicht kaputt sparen, wenn die anderen Geld ausgeben. Aber wenn wir Geld ausgeben, dann ordentlich. Und das darf ich auch mal sagen, der Staatshaushalt, Da darf man jede Position einfach mal umdrehen und sagen, ist das nötig? Das sage ich auch sehr offen. Ein Sozialstaat muss natürlich dann auch so sein, dass man Sozialleistungen aus der Wirtschaft, aus den Erträgen der Wirtschaft bezahlt. Das ist das eine. Und dann frage ich mich natürlich auch, müssen wir Fahrradwege in Peru finanzieren? Müssen wir den Indern, China, müssen wir Entwicklungshilfe zahlen? Nein, das müssen wir nicht. Und da muss man den Rotstift nehmen und streichen, streichen, streichen. Die werden da vielleicht mal sauer sein, aber tut mir leid, das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Wir dürfen auch durchaus mal an uns selbst denken. Und ich würde mich freuen, wenn doch mal, ich wiederhole mich da immer wieder, aber es ist sehr wichtig, wenn man die deutschen Wirtschaftstugenden von früher wiederbelebt, die Ideologie in die Mottenkiste packt und sagt, wie bringen wir unser Land pragmatisch nach vorne? Denn Wohlstand, das ist das A. Oh, Wirtschaft ist das A und O. Und wenn wir so wenig Wirtschaft haben, Wachstumschancen gesetzt, das ist so runtergefahren worden. Das ist gar nichts. Das ist wie den Wind anpusten. Das reicht nicht. Da muss Schmackes dran. Da muss man die Trommel schlagen, damit die Wachstumseffekte auch kommen. Und das geht dann auch sicherlich durch Steuern. Aber diese Lähmung in der Regierung, die muss auch aufhören. Aber die wird wahrscheinlich nicht aufhören bis zur nächsten Wahl. Wir wissen ja beide, allerdings zuschauen. Neuwahl will ja eigentlich keiner haben, weil keiner davon profitiert.
Ja, Stichwort Steuern wäre es natürlich auch schön, wenn man für die private Altersvorsorge, wenn man da lang genug spart, eben dann auch auf das Thema Kapitalertragssteuer oder zumindest auf einen Teil darauf verzichten
Auch das wäre ein
könnte.
Punkt. Also das lasst mich da zwei Sätze zu sagen. Eine Aktienrente ist für mich Murks. Ich sage es so. Definitiv Murks, weil sie einfach nicht dieses Potenzial hebt, das nötig ist. Lassen wir doch die Menschen aus ihrem Steuerbrutto auch Zahlungen leisten, regelmäßig in regelmäßige Aktiensparpläne, die später auch bei Verwendung steuerfrei bleiben, damit eben auch der Staat später nicht Sozialleistungen zu zahlen hat. Mein Eindruck ist leider, dass der Staat sich da wichtig macht mit dem Motto, ich zahle euch ja Sozialleistungen. Nein, also die Altersvorsorge sollte viel stärker auf die Aktien dann auch gemünzt werden. Ich weiß, die Widerstände sind groß, aber wie heißt es so schön, man muss an seinen Aufgaben wachsen und einfach kann jeder.
Ja, bei den deutschen DAX-Unternehmen auf jeden Fall von den Trübsal nicht so viel zu spüren, das ist genannt, weil sie ja global aufgestellt sind und eben auch von dem globalen Wirtschaftsaufschwung profitieren. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschauen, mit dem Investment Horizont, um auch das Home Bias, das sogenannte, zu vermeiden. Welche sind da? Welche globalen Titel? Da kommt man um die Magnificent Seven wahrscheinlich nicht herum, oder? Wie schaut's da aus?
Ja, aber nicht alles. Ne? Ich meine, wir haben ja gesehen, dass die wunderbaren Sieben durchaus mal die wunderbaren Vier noch sein können. Ja, also das auch klar ist, die müssen schon abliefern, dann lieber vielleicht mal auch die sind, also wenn sie runterkommen, kann man die durchaus wieder kaufen, aber die dürfen noch mal konsolidieren. Aber ich bin dann eher der Freund der zweiten Reihe, die zurückgeblieben ist, auch gerade was im Hightech-Bereich ist. Und natürlich auch der Russell 2000, der ja ein Auffangbecken, also das Auffangbecken der zweiten Reihe ist, auch im zyklischen, kultursensiblen Bereich. Ist ja schön, dass man dann die Alternative auch hat, wenn die Konjunktur wieder anspringt, auch wenn sie mit Schulden anspringt, aber sie springt ja an. Amerika macht ja Schulden, aber gute Schulden, weil sie in Zukunft investieren. Also die Reindustrialisierung Amerikas, die ja seit Ronald Reagan zurückgefahren worden ist, auch um den Deutschen Gefallen zu tun, damit sie als Frontstaat gegen den bösen Iwan, das darf man heute ja so formulieren, damals die Sowjetunion, dass man Deutschland etwa einen Gefallen tun wollte, das holt man jetzt zurück und macht natürlich Amerikas Standort extrem sexy und attraktiv. Machen wir uns bitte überhaupt nichts vor. Und das kommt natürlich früher oder später auch den Werten aus der zweiten Reihe dann definitiv zugute. Ja, also die mag ich. Und natürlich Schwellenländer. Ich bin ja dankbar, dass China nicht mit Schwellenländern gleichgesetzt wird. Wenn China eben nicht läuft, heißt das noch lange nicht, dass die anderen nicht laufen. Die Inder, die Mexikaner, die Brasilianer, auch die Taiwanesen, ja. Es gibt da schon die Ausweichmöglichkeiten, weil viele Länder eben einfach eine wirtschaftsstarke Politik machen. Und China, auch wenn sie sich in letzter Zeit etwas bekrabbelt haben, leider immer noch diesem planwirtschaftlichen Denken, dem sozialistischen Denken nachhängen. Und natürlich, was ganz gefährlich ist, was sehr ungünstig ist, kein Unternehmer der in China investiert, möchte die Knute der Kontrolle der Zentralregierung spüren. Die wollen einfach ihren Job machen, die wollen die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen. Und das macht China leider komplett falsch. Aus dem Grund sehen wir auch, dass sehr viele Unternehmen und der Brain Drain Richtung Amerika geht, weil da kann man sein Spirit, seine Fähigkeiten auch ausleben. Schade, dass Xi Jinping, der Staatspräsident, der mal als Marktwirtschafter angetreten ist, mittlerweile leider doch, wie Karl Marx Bettwäsche, doch nicht schlecht findet.
Abschließend, Robert, wie gewohnt, noch mit ein bisschen Augenzwinkern natürlich der Blick in die Glaskugel. Hast du letztes Mal natürlich auch wieder ja, fast eine Punktlandung erzielt. Hast gesagt, okay, DAX-Ziel 16.000 hältst du fest. Das ist immer sogar ein bisschen drüber hinausgelaufen. Wo wird der DAX deiner Meinung nach Ende des Jahres dann stehen?
Ja, das ist immer diese Frage, wie ist die Lottozahlen vom Samstag, aber ich sage
Ja.
trotzdem, ich gehe davon aus, dass wir durch das zweite Quartal auch mal eine gewisse volatile Situation haben, aber Zinssenkungsfantasie kommt, wir haben eine weltwirtschaftliche Beschleunigung, von Deutschland profitiert auch die zweite Reihe, ja, durch Spaß an DAX, aber die zweite Reihe wollen wir auch nicht vergessen, wir haben die Schwellenländer-Fantasie, wir haben diese Konflikte, die wir haben, eskalieren nicht, warum sollte der DAX nicht Richtung 19.000 gehen?
Sagt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader-Bank. Robert, besten Dank für den Moment, für deine Einschätzung. War wieder sehr interessant und gerne bis zum nächsten Mal. Glück auf.
Sebastian, alles gut für dich. Schön, dass du Glück auf sagst. Das sagt man im Ruhrgebiet, hat einfach was Positives, ja. Auch der Rheinland, ich bin jetzt kein Ruhrgebietler gebürtig, aber es hängt ja Rheinland und Ruhrgebiet hängt ja nebenan. Also positiv auf meine Zukunft schauen und sich nicht zu sehr von den schlechten Nachrichten unterkriegen lassen. Das macht nur Bauchschmerzen, das braucht man nicht.
Absolut, Portion Glück können wir auf jeden Fall gebrauchen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, wie ist eure Prognose für den DAX bis zum Jahresende? Natürlich auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Schreibt uns gerne eure Prognose direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Auch anderes Feedback zum Video mit Robert Halver natürlich jederzeit herzlich willkommen, egal ob Kritik oder Lob. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Kollege Louis hat ein neues Erklärvideo zum Thema Bausparen. Lohnt sich Bausparen im aktuellen Zinsumfeld überhaupt noch? Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist was für euch dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.